Klingt ja fast so, als müsste Julian Nagelsmann diese Koalition retten, weil ich glaube, in dem Moment, wo der Ball rollt, ne, so Donnerstag wird die Mannschaft dann schon mal so aufgestellt, Freitag geht's los gegen Schottland. Wenn es erstmal soweit ist, was meinst du, ist dann diese Europawahl vergessen, wenn Europa Meisterschaft ist?
Oh ja, auf jeden Fall.
Schon, ne?
Bratwurst und Bier sind immer stärker.
Na, Mikro, ey Mann. Suse, Paul, hallo. Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Hallo und herzlich willkommen an diesem Wahlsonntag.
Paul. Ja, es ist eigentlich schon Montag, entschuldige bitte. Wir nehmen auf am Sonntag, den 9. Juni zur Primetime um 20.22 Uhr und kurz nachdem die ersten Wahlergebnisse der ja gestern bzw. heute vonstatten gegangenen Europawahl eingetroffen sind.
Ja, und darüber wollen wir unter anderem reden hier im Mutmach-Podcast mit Paul und Hajo Schumacher. Aber bevor uns unter anderem auch Jörg Quos erklärt, was denn dieses Wahlergebnis für die Ampel, für das politische Berlin und unser aller Zukunft bedeutet, erstmal unsere erste Rubrik. Unsere erste Rubrik. Leider lustig. Was ist dir Unterhaltsames widerfahren die Woche? Ich kann von deiner Mutter eine Geschichte erzählen. Die saß im ICE von Berlin ins Ruhrgebiet und auf einmal waren die Zugbegleiter ein wenig irritiert und sagten, huch, wo fahren wir denn lang? Offenbar hatte ein Weichensteller war eingeschlafen und hatte die Weiche nicht gestellt und auf einmal fuhr der Zug statt ins Ruhrgebiet, ich weiß nicht, ins Sauerland oder sonst wohin. Doof. Das ist mir neu, dass analog noch Weichen verstellt werden. Das fand ich lustig. Was hast du Schönes?
Auch Lustiges habe ich gar nicht so vieles. Mich hat dieser Gig, den wir letzte Woche Donnerstag in Cottbus gespielt haben, doch sehr bewegt und ich hatte dir ja auch da an diesem Tag, an diesem Abend so eine Sprachnachricht geschickt und in diesem Stadion der Freundschaft, welches uns dann von Altpunks auf dem Gelände des autonomen Jugendzentrums, wo wir aufgetreten sind, welches direkt neben dem Stadion wirklich liegt, uns dann von Altpunks versichert wurde, dass das früher doch auch mal ein sehr linker Verein war, der inzwischen auch so ein bisschen übernommen wurde und gleichzeitig kamen wir da so zur Soundcheck-Zeit am frühen Nachmittag an und fuhren an den Jugendtrainingsplätzen vor.
Ja.
Und mein Bassist und Frontmann Leo sagte, das finde ich ja super. Was er damit meinte war, dass auf diesen Plätzen ein buntes Durcheinander herrschte an jungen Kindern, die einfach nur Spaß am Spiel hatten und auch Elternpaaren, die am Rand standen und jetzt meinetwegen nicht miteinander geredet haben, aber prinzipiell fand ich dort diese vereinende Komponente des Sports einmal mehr wirklich beeindruckend.
Ist schon gut, ne?
Ja, war echt, war schön mit anzusehen.
Und ich glaube, der Verein, der Sportverein, so wie ich ihn kennengelernt habe, wie du ihn kennengelernt, das ist eine unglaubliche Integrationsmaschine. Sport bringt gerade so Kids so gut zusammen.
Und doch auch eine eigenwillige Entität. Und ich finde das spannend, weil Cottbus, der Verein, der Fußballverein, jetzt auch wohl gerade aufgestiegen ist. Und ich finde das spannend. Kann man sich denn überhaupt noch so ein rechtes Image leisten, wenn man in der Bundesliga spielt? Also, weißt du, ist das überhaupt vermarktbar? Also kriege ich da dann genug Karten und Sponsorengelder und so weiter und so fort ran, um das überhaupt so weiter am Laufen zu halten? Insofern hatte ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass der Erfolg dazu führt, dass man jetzt einfach sagt, hey, guck mal, wir öffnen uns für den internationalen Transfermarkt.
Ja, da sind wir auch schon fast dran an dem Europawahlergebnis, weil im Osten, das ist jetzt mal so das erste bisschen, was ich reinwerfe, wenn man nur die neuen Bundesländer zugrunde legt, ist die AfD dort die stärkste Kraft geworden mit 27%, die CDU die zweitstärkste mit um die 20%.
Spannend.
Und das Bündnis Sahra Wagenknecht aus dem Stand, das gab es vor ein paar Monaten noch gar nicht, 13%. Das heißt, die drei zusammen,
crazy.
AfD, CDU, Wagenknecht, haben 60%.
Wow.
Also da kann man wirklich sagen, das ist ein Mainstream.
Ja.
So, und die Ampelparteien wiederum, Rot, Gelb, Grün, haben 20%.
und teilen das so untereinander auf? Also so gleichgewichtet, also so alle so um die sieben, elf, sechs, vier
oder irgendwie. Ah, also okay, sowas okay. um den Dreh. Auf jeden Fall, das heißt, dass die, die in Berlin regieren, sowas von überhaupt keinen Rückhalt in diesen neuen Bundesländern haben. Mhm. Und ich meine, die Sarah Wagenknecht-Partei ist ja nun nicht wirklich irgendwie links oder so. Die ist ja auch eher, hat ja was sehr Konservatives. Also wie gesagt, 60% sind dort anders unterwegs als unsere Bundesregierung. Aber dazu wird Jörg Quos sicherlich noch einiges sagen. Mein Lieber, als allererstes Haken dran, was kommt nicht vor? Ich überrasche mit Donald Trump.
Ja, bei mir ist, ist Taylor Swift
wieder nicht.
Wieder nicht, schafft es wieder nicht in die Sendung, ist einfach noch nicht genug passiert in diesem doch sehr spannenden Prozess, der jetzt gerade so ein bisschen mit dieser gesamten Musikindustrie, also ich weiß, es sind große Sachen, die ich hier so hinaus posaune, aber
posaunen.
Nee, also wie gesagt, es gibt noch gar nicht so viel mehr zu posaunen, als dass jetzt so langsam ans Tageslicht kommt, dass wohl auch die großen drei, und zwar die Labels Universal Music, Sony Music und Warner Music, im Hintergrund eigentlich alle in der Tasche von großen Investmentfirmen stecken. Ah. Und einmal mehr der Name BlackRock auftaucht und P. Diddy, aka Sean Combs, so wie er mit bürgerlichem Namen heißt, eigentlich nur wieder die Spitze eines Eisbergs ist und halt blöderweise einmal mehr als Celebrity durch so einen Missbrauchsskandal jetzt halt aufgefallen ist.
Wir kommen zur Kategorie Volkes Stimme. Erstens haben viele Hörerinnen und Hörer wissen wollen, wie es in Cottbus war. Seid ihr von irgendwelchen Rechten angegriffen worden als linke Berliner Atzenband?
Tatsächlich nicht. Es okay. herrschte, es war eine durchaus friedliche Stimmung. Wir wurden nicht doof angeguckt. Es war eigentlich alles sehr schubi.
Und es gab eine zweite, kann man durchaus sagen, Welle. Immerhin hat Volt aufgrund unseres Interviews von vorvergangener Woche mit dem mit einem der Gründer von Volt, nämlich Damian Böselager, die haben irgendwie was zwischen 2,5 und 3% geholt, haben einen zweiten Sitz im Europaparlament und zwei unserer Hörerinnen in diesem Fall sind dieser Partei gleich beigetreten. Es werden sich spätestens morgen ganz viele Leute fragen, was ist Volt, wer steckt dahinter, was wollen die, hört euch nochmal den vergangenen Mittwoch an. Wir verlinken es in den Shownotes, das Gespräch mit Damian Böselager. Das ist durchaus erhellend. So, und jetzt kommen wir endlich zum großen Ereignis. Der Untergang der Woche und die draußen vor der Tür, das ist ja praktisch Inland, Ausland, Europa ist beides. Also, ich fasse mal ganz schnell zusammen. CDU, also Union, natürlich CDU und CSU, irgendwas um die 30, AfD irgendwas um die 16, SPD irgendwas um die 14. BSW aus dem Stand mal eben 6, FDP so um die 5 und der große Verlierer, die großen Verlierer, die Grünen mit um die 12. Warst du wählen, Sohn?
Ja, natürlich.
Sehr gut. Und hast du dich in dem Wahlergebnis jetzt wiedergefunden?
Geht so.
Hat dich das überrascht?
Nee.
Also guck mal, 16% für die AfD, nach all dem, was mit diesen Europaparlamentskandidaten, insbesondere Krah und Bistron, vorgefallen ist. Wenn du trotzdem AfD wählst, dann bist du doch, dann hast du doch ein gefestigtes, sagt man doch immer, rechtsextremistisches Weltbild, oder? Also wenn du weißt, dass da so Vögel sind, die sind super korrupt, die arbeiten für Russland, die arbeiten für China und wenn du sie trotzdem wählst, dann musst du doch dieser Annahme anhängen, ach, das haben die da oben, haben das doch nur gemacht, um uns zu schaden. Also es geht gar nicht um die Vorwürfe gegen die Kandidaten, sondern das wird sofort eingeordnet in so einen großen Kampf. Insofern finde ich das ein ehrliches Ergebnis. Kein schönes Ergebnis, aber ehrliches Ergebnis. Ja,
es ist spiegelt.
Diese 16%, das ist der harte Kern der AfD wählt.
Ja, und das kann ich mir
das
vorstellen.
Deckt sich mit allem, was es auch so an Sozialforschungen gibt. Da ist immer die Rede so um 20%. Jetzt trauen sie sich und so weiter. Muss man dem Bündnis Sarah Wagenknecht dankbar sein, dass die mit ihren 6% oder um die 6% ja überwiegend der AfD was weggenommen haben?
Ich denke, das ist die politische Debatte durchaus diversifiziert und daher hoffe ich, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht, falls es jetzt dazu kommen sollte, dass man in wichtigen europäischen Entscheidungen dann auch kompromissbereit und offen an die Sache herangeht. Ich bin ja so ein bisschen, fühle mich so ein bisschen unterrepräsentiert. Du hattest jetzt gerade von schleimig korrupten Leuten bei der AfD geredet und ich habe ja eine durchaus junge Bewegung bei dieser Wahl unterstützt,
ja,
sage ich mal hier so ganz offen, die von einem bekannten politischen Gesicht ins Leben gerufen wurde, der in Deutschland auch irgendwie gar nicht mehr so gerne gesehen ist.
Uh-huh.
Und zwar Yannis Varoufakis.
Ah ja.
Und das ist eine durchaus radikal aufgestellte Partei. Ich habe mich nämlich tatsächlich nach dem Podcast mit Damian Böselanger auch mit der Volt-Partei auseinandergesetzt. Und da gab es einen großen Punkt, der mir ins Auge fiel. Und
ja,
das war diese EU-Wehrhaftigkeit,
ja,
die man da in den Vordergrund gestellt hat. Und ich habe mir gedacht, naja, also ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen, dass viele der Kriege, die ich während meiner Lebzeit mitbekommen habe,
die alle weit weg waren,
vor allem dann hintenrum irgendwie immer doch auch wirtschaftliche Interessen, klar, vertreten haben.
Natürlich.
Und daher denke ich halt, dass diese beiden Faktoren so unwiederbringlich miteinander verknüpft sind, dass ich denke, dass eine Zukunft, also das ist, ich weiß, das ist total kapitalistisches Mega-Ökonomen-Gelaber, aber eine super stabile und zukunftsstabile Wirtschaft die beste Verteidigung ist, weil du letzten Endes sagst, hey, wir stellen tatsächlich ein Gesellschaftsbild dar, für welches es lohnt, hierher zu kommen. So, also genau dieses Narrativ, mit welchem viele Geflüchtete in den letzten Jahrzehnten nach Europa gekommen sind, zu bedienen und zu sagen, ja, wir werden jetzt nicht hier zum NATO-Außenposten und lassen uns in verschiedenen Konflikten instrumentalisieren, weil wir als Absatzmarkt von großen Playern abhängig sind, sondern nein, wir gewinnen unsere europäische Souveränität zurück und begreifen uns dahingehend alle als Brüdern und Schwestern global gesehen und können dann vielleicht also sogar noch dieses Europa hinter uns lassen.
Also eine, wie soll man sagen, etwas romantische, idealistische, zukunftsgewandte Stimme.
Genau.
Wo wir gerade bei dem Punkt sind, 14% für die SPD sind, glaube ich, auch ehrlich. Das ist auch so der Kern derjenigen, die wählen immer SPD.
Mhm.
Und das gleiche gilt für die Grünen, 12%. Die haben den Herbstenabsturz erlebt, übrigens europaweit. Also
habe ich vorher gesagt, tatsächlich gestern.
Ja, war jetzt auch nicht so, weil
haben die sich halt unglaublich weit von ihrer Wählerbasis entfernt, mit all den Entscheidungen, die sie getroffen haben.
Das ist der Punkt, glaube ich, auch. Und das ist immer das Privileg. Das letzte Mal hatten sie 20%, da waren sie noch in der Opposition. Das hat halt, wie Friedrich Merz auch zu schätzen weiß, da kann man alles fordern und alles behaupten und so und muss nicht liefern. Naja, und bei der FDP weiß man jetzt nicht, haben die trotz oder wegen Strack-Zimmermann 5% geholt. Auf jeden Fall sind sie irgendwie mit drin. Also es war jetzt kein Komplettabsturz.
Ich habe hier die ganze Zeit so doof in meinem Handy rumgewischt, weil genau zu Strack-Zimmermann und dem Kommentar, den du in der Montag-Folge machtest, beziehungsweise nicht der Kommentar, den du gemacht hast, sondern den Kommentar, den du zitiertest,
ja,
von Frau Strack-Zimmermann.
Ja, über, über die autistischen Züge des Kanzlers.
Genau, der wurde ja auch von einer Zuschrift, und ich zitiere jetzt frei,
ja,
durchaus als Beleidigung wahrgenommen,
ja, ja,
weil das eben genau, und da fand ich diese Stimme auch sehr ehrlich dahingehend, darum ging, dass das mit einem Krankheitsbild gleichgesetzt
wurde. Absolut, das ist ja genauso, und wie man sagt, Achtung, jetzt Anführungsstriche, du bist behindert oder so. Ja,
ja.
Das ist einfach, tut man nicht.
Genau, und das finde ich dahingehend echt eigentlich uncool von der Stracki.
Ja.
Und deshalb wahrscheinlich, ja, trotz Strack-Zimmermann.
So, nochmal einmal über den Tellerrand geguckt. In Frankreich hat der Front National, also die Rechtspopulisten, die nicht mit der AfD gemeinsam in eine Koalition wollen, mal gucken, was daraus noch kommt. Also die haben über 30% geholt und Macrons Renaissance-Bewegung nur 15%. Also da sieht es ähnlich aus. Wir haben doch unsere Stimme der Vernunft, des Wissens, des Durchblicks.
Ja, quos vadis?
Quos vadis, Jörg, wohin geht Europa? Ganz kurz, Jörg Quos, das ist der Chefredakteur des Berliner Büros hier für die Funke Mediengruppe, der alle großen, wunderbaren Funke-Zeitungen wie das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die WAZ, die Braunschweiger, die Thüringer und noch viele mehr jeden Tag mit frischer Ware versorgt. Und Jörg, was bedeutet denn dieses Ergebnis für die Ampel?
Da braucht jetzt niemand viel Fantasie für die Analyse. Der Ampel geht es dramatisch schlecht. Die SPD hat es geschafft, ein ohnehin historisches Tief bei der letzten Europawahl nochmal zu unterbieten. Und diesmal als Regierungspartei, als Partei, die den Kanzler stellt. Die Grünen haben dramatisch verloren und die FDP bleibt Kellerkind. Das heißt, die Ampelparteien sind mehr als zerzaust aus dieser Wahl rausgegangen. Die Debatte ist im vollen Gang. Nämlich A, kann Scholz nur überhaupt weiter regieren? Diese Kerbe schlägt die Union. Die Grünen fragen sich, macht eine Kanzlerkandidatur eines Grünen oder einer grünen Spitzenkandidatin noch Sinn? Entsprechend hat sich Anton Hofreiter von den Grünen bei uns geäußert. Für die FDP gibt es auch keine neuen Perspektiven. Also der Ampel geht es richtig schlecht und ihre Politik ist auch mitschuld daran, dass die AfD die stärkste Kraft im Osten geworden ist. Bitterer könnte eigentlich die Analyse für die SPD nicht sein. Heute Nacht wird man sich zusammensetzen und telefonieren, viele E-Mails schreiben, um die Gremiensitzungen für morgen früh vorzubereiten. Das wird ein Scherbengericht für die SPD und bei den Grünen sieht es auch nicht besser aus.
Ja, das klingt ja fast so, als müsste Julian Nagelsmann diese Koalition retten, weil ich glaube, in dem Moment, wo der Ball rollt, ne, so Donnerstag wird die Mannschaft dann schon mal so aufgestellt, Freitag geht's los gegen Schottland. Wenn es erstmal soweit ist, was meinst du, ist dann diese Europawahl vergessen, wenn Europameisterschaft ist?
Oh ja, auf jeden Fall.
Schon, ne?
Bratwurst und Bier sind immer stärker.
Also müssen sich Kevin Kühnert, Saskia Esken, Olaf Scholz und Lars Klingbeil.
Ey, Trikots für Politiker, das wär's.
Ja, morgen im
und
Trikot
dann so die Lobby ist ein Verein, die dahinter stehen, direkt mit drauf.
Also Julian Nagelsmann rettet die Ampel. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Und zwar kannst du dir nicht ausdenken. Crazy Shit aus aller Welt.
Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Musst du mir mal sagen, ob du eher Bock auf sowas Kunst, so in die Richtung hast, ne, Thema Kunst im weitesten Sinne oder schon mal eine erste Tiergeschichte?
Nee, keine erste Tiergeschichte. Ich will Kunst. Ich habe eine super Tiergeschichte.
Okay, du willst Kunst. Alles klar. Es geht um ein Künstlerkollektiv, das nennt sich Mischief. Geschrieben aber tatsächlich ohne die Vokale, also einfach nur M-S-C-H-F. Mhm. Und das heißt ja auf Deutsch übersetzt sowas wie tu nicht gut. Mhm. Also ne, so ein bisschen, also mischievous auf Englisch heißt so wie so schelmhaft auf jeden Fall.
Aber nicht böse.
Genau, nicht böse.
Ja.
So, und es geht bei Mischief um ein Kollektiv, wie sie selber sagen, was mit Kunst, Tech und vor allem Kapitalismus spielt.
Ja.
Und die machen nicht nur ganz coole Mode, sondern hatten auch ein Projekt, bei welchem sie eine Andy Warhol Zeichnung, so eine ganz, ganz einfache Zeichnung von zwei Engeln ersteigerten für 30.000 US-Dollar. Und dann im Prozess, wie man halt so ein Kunstwerk am besten kopiert, eine Maschine bauten, die wirklich sehr, sehr nah rankam. Also so nah, also man konnte nicht mehr sagen, was jetzt wie war. Also ließen sie diese Maschine 999 Abbilder von eben diesem Original machen und haben das Original damit reingemischt.
Ach was.
Und haben diese 1000 Dinger dann für jeweils $250 das Stück verkauft.
So, und entweder habe ich da
und
jetzt
einer hat irgendjemand
das losgezogen
und keiner weiß wer.
Das finde ich ein super,
das finde ich
super Ansatz.
Oder?
Ja.
Großartig, absolut großartiger Ansatz. Das heißt, im besten Fall hast du für 250 Euro einen echten Andy Warhol gekauft.
Aber du weißt es nicht.
Aber keiner weiß
und
es.
Und jeder kann es sich einbilden.
Genau. Alle haben eigentlich einen Andy Warhol gekauft.
Sensationell. Also meine Geschichte spielt im Stadion von Fröttmanning. Das ist in Bayern und da war auch der bayerische Innenminister Hermann letzte Woche zugange und hat sich Ghostbusters bei der Arbeit angeguckt. Diese Ghostbusters haben, das sieht aus wie so eine Stinger-Schulterrakete, so ein Teil. Mhm. Damit können die Drohnen orten und können sogar gucken, ob diese Drohnen irgendwas Verdächtiges geladen haben. Also es gibt ja inzwischen Drohnen, die durchaus ein bisschen Last transportieren können.
Ja.
Warum? Weil sie Schiss haben, dass bei der Fußball-Europameisterschaft, und das finde ich sehr berechtigt, irgendwelche Spitzbuben mit Drohnen, keine Ahnung was, muss ja gar nicht Sprengzeug sein, das kann ja irgendein Gift oder weiß der Geier, irgendwas irgendwas oben über einem Stadion, aber auch über einem Public Viewing oder sowas abladen. Und mit diesen Ghostbusters kannst du die Kontrolle unterbrechen, also so eine Art Störsender. Aber du kannst sie wohl nicht abschießen. Die Freaks sagen, ja, das ist ja auch nur ein halber Kram hier.
Also diese klassische Steampunk-Elektro-Harpune, auf die müssen wir noch ein bisschen warten.
Ganz genau die. So, die nächste Runde. Family Affairs, Eigenwerbung. Ja, ich moderiere am Montag, also quasi heute, den Politik Award und es wird zu herzzerreißenden Momenten kommen, weil der alte Müntefering, hoffe ich doch sehr, auf die Bühne kommt und da nochmal seiner Rolle als Urgestein
gerecht wird.
Absolut. Am Dienstag bin ich bei Sandra Maischberger. Mehr habe ich nicht zu bieten. Danach sitze ich nämlich auf dem Fahrrad und fahre mit meinem alten Kumpel Dödel an der Elbe lang von Hamburg nach Berlin.
Ach geil.
Ja.
Das klingt super.
Bin ich auch.
Ich habe auch nicht so viel Eigenwerbung, außer eigentlich zwei ganz schöne Sachen. Ich war ja mit Mama letzte Woche Freitag essen, war so richtig schick und was so ein bisschen, also das hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, was so ein bisschen schade war, dass der junge Koch, der sich dieses Konzept ja erdacht hat, jetzt zum Ende Oktober schließen muss.
Und ist wieder Miete, ne?
Es ist, genau, also das Konzept hat anscheinend einfach nicht so viel abgeworfen, als dass es den Laden an sich so trägt. Apropos Eigenwerbung, da bin ich mit Mama auf jeden Fall auf ein paar richtig schöne Podcast-Themen gestoßen.
Hey. Und
im Zuge dessen habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, dass dieser Podcast ja tatsächlich irgendwie auch so eine Art der Wissensvermittlung innerhalb der Familie darstellt. Also
Was ich alles über Rapper lerne durch dich.
Nee. Also ja, genau. Also auf der einen Seite so ganz klar, ich erzähle die Geschichte B und bekomme von dir Info C über Thema D. Aber was ich eigentlich meine, ist so, mein Vater, der Journalist, und wir sitzen hier und ich weiß, machen jetzt auf sehr unterhaltsame Art und Weise sehr plumpe journalistische Arbeit.
Nein.
Aber ich glaube, ich glaube sehr, also tiefere Einblicke in dich und dein Wirken habe ich, je länger ich über den Podcast und das, was wir so schon auch besprochen haben und aufgearbeitet haben, noch gar nicht richtig bekommen. Und also für dich eine Form des Ausdruckes ist für mich eine Form des Inputs für mein eigenes Bild in einer Familie und auch Podcast-Rolle.
Ja, das geht mir auch so.
Und das finde ich total schön.
Ja, damit werden die Family Fairs erledigt und jetzt kommen wir endlich, da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt, die Tiergeschichte. Meine ist, also, boah.
Kriminell. Ja, hau raus, komm.
Also, du kennst Meryl.
Meryl Sheep. Ne, das
Meryl, also. Die Magnolie.
Ah, klar.
Die heißt auch Meryl. Die steht auf unserer Datsche hinterm Haus.
Ja.
Sehr geschützt, nicht einsehbar vom Weg.
Ja.
Von deiner Mutter seit Jahren
wirklich
gehegtet und gepflegt.
Ja.
Und sie ist, also Magnolien sind ja einfach auch echt ein Traum, ne? Also so weiß, wenn die dann, es gibt nur so einen Tag oder zwei,
wo die Blüte wirklich gut aussieht.
Und dann fallen die Blätter aber so kreisrund da manchmal so. Also es sieht wie so ein Teppich aus. Es ist wirklich toll. So, und ich war diese Woche auf der Datsche, um einfach mal nach allem zu schauen und wollte wie üblich Meryl wässern und denke mir, huch, wo ist denn Meryl? Meryl ist weg. Und da, wo der Stamm war, da guckt noch so, naja, so 20 Zentimeter, gucken da noch so aus dem Boden. Und ich habe es fotografiert und mir angeguckt und es sah für mich aus wie ein Sägeschnitt. Also wirklich sehr, sehr sauber. Daraufhin haben wir uns mit dem zuständigen Inselwart in Verbindung gesetzt. Der hat sich das auch angeguckt und sagt, eindeutig Biber. Ich sage, das kann doch nicht sein. Also kann ein Biber eine so messerscharfe Kante? Und dann habe ich...
Oh ja.
So, genau. Und dann habe ich mir mal das Holz ganz genau angeguckt und dann siehst du tatsächlich, es ist kein Sägeblatt, sondern es sind diese typischen, diese Furchen von diesen Biberzähnen. Und ich frage mich, wo ist der mit dem ganzen Baum geblieben? Also von Meryl ist kein Blatt, kein Ast, nichts mehr zu sehen. Es ist komplett wie dematerialisiert, wie von einem Alien-Raumschiff weggebeamt. Und da der Biber natürlich unter verschärftestem Naturschutz steht,
werden wir jetzt auf die Jagd gehen, verdammtes Kackviech.
Bekommen wir hier ein kleines Problem eventuell mit deiner Mutter, weil wenn der jetzt anfängt, da alles abzufressen, was schön.
Spannend, dann werden wir einen Staudengarten haben,
teuer,
aber auch okay.
Ja, aber fressen Biber Stauden?
Nein, also das Spannende ist,
da überall also so
Biber-Kackvieh, das war natürlich nur ein Spruch von mir.
Nein, das war überhaupt kein Spruch, das war völlig richtig.
Ja, für Meryl jetzt.
Was ist, wenn man Tabasco unten um den Stamm schmiert?
Ein Tabasco-Baum pflanzen.
Ja, genau. Damit der Biber so richtig so ganz rot wird. Und
ja, da so Klebestreifen. Ja. Dann kommst du morgen raus, hast so einen panierten Biber, der da so an so einem Baum klebt. Also, nee, aber okay. Wir hatten auch schon tatsächlich Berührungen mit Bäumen, die auch im Bereich der Krumme Lanke von Bibern gefällt wurden.
Ja.
Und wir dachten auch erst, da wäre einer mit einer Axt zugange gewesen.
Das sind echt saubere Schnitte.
Also wirklich. Und das müssen auch wirklich, wirklich große Zähne sein. Meine Tiergeschichte...
Stopp, ganz kurz. Du, was macht ihr beim Garten- und Landschaftsbau gegen Biber?
Ja, keine, weiß ich nicht.
Gar nichts.
Ja.
Also ihr habt keine Biberabwehr.
Nein.
So Toni Rüdiger und Jonathan Tarr, die Innenverteidigung gegen den Biber.
Ja.
Also die internationale Biberforschung weiß schon so viel, dass die Biber ja gar nicht das Holz wollen. Also es sei denn, sie bauen sich da irgendwie eine Burg oder sowas. Sie wollen in Wirklichkeit das grüne Gestrüpp. Sie wollen das frische Grün, die frischen, saftigen Blätter. Da wollen sie ran. Deswegen fällen sie den Baum. Das heißt, der ganze Stamm ist alles nur kollateral. Die wollen einfach nur, weil der Biber hat ja keine Leiter oder einen Gleitschirm. Also wie kommt er da oben ran, indem er den Baum umlegt? Das ist die Geschichte.
Ja,
das
die heißt, man muss Biber haben wir natürlich lange ausgerottet.
Die Flugbiber, ja. Aber man müsste vielleicht ganz viel frisches Grünzeug überall auslegen, dann fällt ja keine Bäume mehr.
Ja, so also ein kleines Salatbuffet für einen Biber am Steg, das wäre doch lustig. So eine
all you can hack.
Ja, so eine Poolbar für Biber.
Ja.
Also das scheint ja tatsächlich auch eine leichte Plage zu sein.
Leicht.
Und bei diesem Tier, bei welchem sich um welches sich meine Tiergeschichte dreht, da denkt man auch häufig, das hat was mit Plagen zu tun. Es sind Ratten. Es geht aber lustigerweise auch nebenbei um Käse. Und zwar um französischen Käse.
Nein.
Und nein, ich weiß, ich habe jetzt hier irgendwie mit einem Film angefangen, Findet Nemo und Walisch gesprochen. Jetzt ich mache jetzt nicht. Nein, genau, ich mache nicht weiter mit Ratatouille. Aber so ähnlich, denn es geht um die kleinen Käse, die in so rotes Wachspapier.
Ach, wie heißen die noch?
Babybel.
Genau.
Babybel. Genau, das musst du auf jeden Fall ein bisschen französisch aussprechen, denn obwohl der Babybel an sich erst 1950 auf den Markt gekommen ist, wurde diese Molkerei und auch die Käserei von Jules Bell gegründet.
Mhm.
Und die Geschichte, Jubel. Genau,
ja.
Die Geschichte, die nun hinter Babybel steckt, ist folgende. Jules Bell soll eine Hausratte gehabt haben. Und der Name dieser Hausratte war Baby.
Nein.
Und Jules fand es super lustig, ein kleines Käserad zu erfinden, damit er seine Ratte so ein kleines Käserad in die Hände geben konnte, wo dann so eine Ecke fehlte, wo man das so aufmachen konnte und seine Ratte
daraus so. Quatsch.
Das ist die Legende.
Aber es ist eine super Legende.
Oder?
Ja.
Finde ich auch.
Und ich muss mal sagen, also diese Idee, einen großen Käse in so einen kleinen Käse, in
großartig.
So einen Snack. Also das, und dann noch mit dieser, ich meine, allein dieses Auspacken, ja, ne? diesen Faden da so und dann diese beiden roten Hälften und wow, also muss man mal sagen, Hut ab. Das war die Geschichte, Tiergeschichte von der Ratte Baby. Und mir fiel noch ein, der Biber ist der neue Wolf. Wir werden demnächst eine Biber-Debatte kriegen.
Ja? Geil, ich freue mich. Wenn du auf der Datsche dann mit so einer Biberfellmütze und so einem Trapper, mit so einem Trapperjagd-Outfit
mit so einem Doppelläufigen.
Ja, genau, auf der Veranda sitzt.
Krieg dich, du. So, was uns sonst noch auffiel. Ups, vergessen. Unsere vorletzte Kategorie. Ich habe mit großem Interesse ein Interview mit Bert de Wild gelesen, der nämlich eine Suchtklinik leitet. Und in dieser Suchtklinik sind überwiegend computersüchtige Menschen. Also das ist die Klinik Kloster Diessen, das ist am Ammersee. Der gute Bert de Wild hat auch ein Buch geschrieben über Digital Junkies, also Menschen, die immer online sind. Und er sagt, 60% der Menschen, die zu uns kommen, sind computerspielsüchtig. Zweithäufigste Variante ist Online-Sexsucht. Drittens gibt es Patienten Social-Media-Plattformen, die dann so virtuelle Beziehungen als Suchtmittel haben. Und dann gibt es noch die Streaming-Sucht.
Ui.
Das sind alle die. Und Bert de Wild sagt natürlich, dass das alles sehr, sehr perfide sei, wie die Firmen über ihre Angebote die Leute so einfach an ihrer Dopaminnadel hängen lassen. Ich meine, du warst ja auch mal recht spielfreudig.
Auf jeden Fall.
Oder?
Voll.
Hattest du Suchttendenzen? Also ich denke, Sucht heißt immer, du vernachlässigst dich, dein soziales Leben. Also wie gesagt, der Hardcore, die Hardcore-Geschichte ist ja immer, dass junge Menschen sich dann einen Eimer unter den Tisch stellen, weil sie nicht mehr aufs Klo gehen wollen und da dann reinpinkeln, weil sie nichts verpassen wollen.
Ja, also das fand ich schon ein bisschen hart. Auf Klo habe ich es wohl immer schon geschafft. Aber ja, ich habe, weiß Gott, viele Stunden vor flimmernden Bildschirmen verbracht. Und inzwischen schon in dem Prozess der Aufarbeitung aufgehört zu bereuen, dass ich diese Zeit investiert habe. Also ich bin auch schon über diesen Punkt hinweg und sehe das inzwischen ganz ehrlich eher als Waffe, was heißt Waffe, aber als Werkzeug.
Mhm.
Im kommunikativen Sinne, weil ich feststelle, dass viele Menschen meiner Generation irgendwo doch eine Verbindung zu wenigstens einem Computerspiel haben.
Das unterscheidet deine Generation massiv von meiner.
So, und da kommt so ein bisschen nerdy Pop-Culture-Wissen immer ganz gut, wenn man dann halt weiß, wovon man redet. So. Also das ist ganz lustig.
Hochinteressant hier in dem Interview in der Süddeutschen mit Berthe Wild, er muss nicht gendern, weil seine Patienten wirklich Patienten sind. Also ganz überwiegend männlich.
Mhm.
Und Frauen sind, wenn überhaupt, dann eher so Social Media mäßig abhängig, aber die kriegen irgendwie immer noch so die Kurve, dass es sozial verträglich ist. Und er sagt, und das passt da vielleicht irgendwie rein, so das Rollenverständnis auch in den Spielen. Ich meine, klar, bei Sex und Porno sowieso, aber sei doch sehr traditionell.
Ja,
also auch in den Computerspielen sind Männer die Harten und Frauen sind halt die zu erobernden Burgfräuleins.
Häufig,
und. Und das ist doch total irre, oder? Dass diese alte Welt mit ihren alten Stereotypen ja offenbar auch eine Anziehungskraft hat.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das auch ein bisschen einfach gedacht.
Ja.
Also, ja,
aber warum nur Jungs? Erklär mir, warum nur Jungs?
Ich glaube, weil die tatsächlich zu einem großen Teil unter der Gesellschaft, in welcher wir uns heutzutage bewegen, leiden. Ich denke, dass das auch mit Social Media zu tun hat, aber eher in dem Punkt, als dass ich mir dann halt den ganzen Tag irgendwie Reels von irgendwelchen jungen Lamborghini-Fahrern angucke, die mir den nächsten Shitcoin verkaufen wollen, der mich wieder um 500 Euro ärmer macht. Und das Spannende ist ja auch die Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe während meiner World of Warcraft Zeit, die Leute, die wirklich viel, viel World of Warcraft spielen, sind zu großen Teilen arbeitslos.
Echt?
Ja.
Okay.
Das ist halt einfach ein sehr, sehr billiges Mittel für 14 Euro im Monat, glaube ich, für dieses Abonnement, da soziale Kontakte zu pflegen.
Mhm.
So, du hast eine Routine jeden Tag, es fühlt sich an,
wie
wenn
Arbeit.
Wenn du dann da reingehst, wie Arbeit. Mhm. Du kannst ja zum Teil sogar, das ist ja ganz lustig, im Spiel natürlich Geld verdienen.
Ja.
Bei so einem Modell wie World of Warcraft, wenn ich das jetzt als Beispiel heranziehe, dann zahlst du ja dem Mutterkonzern Blizzard für deinen Serverplatz quasi, für deine Charaktere einen monatlichen Betrag.
Also so Abo.
Genau, und da ist natürlich schnell irgendwie aufgekommen, wenn da echt Geld mit im Spiel ist, nachdem du das Spiel gekauft hast quasi, also dieses monatliche Abo-Ding, dass es eine Spielwirtschaft gibt.
Ja, klar,
tatsächlich eine Ingame-Spielwirtschaft.
Irre, ne?
Und das ging dann so weit, dass Leute angefangen haben, Ingame-Währung zu farmen, das heißt Goldmünzen, die du dann im Spiel ausgeben konntest zu farmen. Das heißt, ich habe dir 50 Euro irgendwie per Sofortüberweisung geschickt und dafür 1000 Goldmünzen bekommen, die ich dann im Spiel ausgeben
konnte. Die eigentlich nichts wert sind.
So, und da ist Blizzard jetzt hinter die Idee, also selber hintergestiegen, um eben diesen Handel zu unterbinden und haben gesagt, pass auf, ihr könnt direkt von uns für Goldbetrag X Spielzeit kaufen.
Oder
wenn ihr Gold braucht, in-game Gold, dann kauft ihr euch so eine Münze, die die anderen gegen Spielzeit eintauschen können und die könnt ihr im Auktionshaus im Spiel handeln.
Okay, so, also nochmal so eine zusätzliche Verdienstquelle für
genau,
die Anbieter.
Genau.
Gut, was hast du, mein Sohn?
Ja, bei uns, ich freue mich tatsächlich, also fast vergessen, naja, ich habe noch nicht vergessen, mich darauf zu freuen. Und zwar geht es um den 23. Juni und so ein Hashtag, der damit irgendwie momentan ein bisschen viral geht. Es geht um Frankreich und den Fluss, die Seine, die durch Paris fließt.
Mhm.
Und naja, dieser Fluss soll ja jetzt angeblich für große, große Summen bis zu den Olympischen Spielen soweit gereinigt werden.
Die in diesem Sommer sind übrigens.
Ja, also dass ist, man
ein gewisser Zeitdruck.
Genau, dass man darin schwimmen kann.
Mhm.
So.
Super.
Und nicht nur der Pariser Bürgermeister, sondern auch Herr Macron haben versprochen, dass sie am 23. Juni schwimmen gehen werden. Der Hashtag, der im Zusammenhang damit trendet, ist: Ich gehe am 23. Juni an die Saint und kacke in den Kanal.
Das erinnert mich an Christoph Schlingensief, ein viel zu früh verstorbener Aktionskünstler, der gesagt hat, wir pinkeln alle in den Wolfgangsee. Das ist nämlich da, wo Helmut Kohl immer Urlaub gemacht hat.
Genau.
Ich glaube, die Idee war eine ähnliche, oder?
Genau, also finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Kommt darauf an, wie weit man oben dann am Fluss sitzt, ne? Und wann man dann auch mal auf Klo muss und so. Aber finde ich prinzipiell
und man muss auch eine sehr französische Geschwindigkeit und all sowas mitbringen.
Schön französisch. Idee auf jeden Fall.
Was liegt an in der kommenden Woche? Ich hatte es ja schon gesagt, ich werde mich auf dem Fahrradsattel von Hamburg nach Berlin an der Elbe lang. Das Wetter soll mäßig werden und du wirst dem Biber zu Leibe rücken.
Genau, ich werde mit der Axt im Unterholz auf den Biber warten. Nein, natürlich nicht. Ich muss jetzt mal zusehen, dass ich meinen Rucola endlich geerntet kriege.
Ach, außer dein Beet.
Ja, muss ich jetzt ran ans Pikieren der Tomaten. Die ersten Chilis sind wohl auch schon bei Karin gewachsen. Auch müssen unsere Beerenbüsche schon mal ein bisschen getrimmt werden. Der Maulbeerbaum, den ich gepflanzt habe, der ist jetzt richtig gut angewachsen.
Wofür braucht man Maulbeeren?
Dass ich nächste Woche nicht so viel mähen muss. Ich muss ja, also ich weiß, ich werde jetzt nichts sagen, was mich selbst belastet. Insofern lade ich dich ein, dir Folgendes vorzustellen. Du bist jetzt mal rein angenommen. Du bist angestellt, um eine Grünanlage zu pflegen und da gibt es jetzt so eine Wiese.
Ja.
Und du weißt, dass diese Grünanlage, die wird nicht viel benutzt. Also du kennst auch die Leute inzwischen, die da so mal über einen Wochentag hinweg durchschlappen. So auch im Sommer wie im Winter. Und dann gibt es jetzt die Anweisung, dass du diese Wiese mähen sollst. Und du hast kurz vorher nicht nur verschiedene Fortbildungen zum Thema Naturverjüngung, Insektenschutz und so
kommt
weiter.
Zum
und so
Punkt.
Naja, ich habe, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in dieser Situation und würde damit umgehen, würde ich mir ja kreative Muster einfallen lassen und so optische Täuschungen, wie ich vielleicht in verschiedenen Stufen nicht das komplette Gras mähe und nicht auch noch die letzte Heuschrecke schredder, nur weil irgendwer
eine Ordnungsvorstellung
hat. Ja, Denkmalschutz hier, schieß mich tot da, weiß ich nicht was. Da geht, also das ist wirklich, ich tue uns allen wirklich mehr Gefallen damit, wenn ich in diesem hypothetischen Szenario, in welches ich mich hineinversetze, mehr Rasen stehen lasse. Und das
ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das neulich bei einem japanischen Gartenphilosoph gelesen, der hat gesagt, die wahre Kunst beim Gärtnern
ist es nichts zu tun. Ja, das habe ich dir doch auch gesagt.
Ja, aber ich fange jetzt langsam an, es zu verinnerlichen. Das heißt nur weil ich irgendwas höre, ist es ja noch nicht angekommen.
Ja.
Und du hast ja angefangen bei uns auf der Datsche vor
nichts
drei
zu
Jahren
tun.
Oder so. Nee, da hast du so ein Beet ausgehoben. Also da haben wir ja so ein Mini-Fußballfeld.
Nee, da habt ihr noch Wildblumen.
Und da haben wir ein bisschen Wildblumen und du hast gesagt, lass einfach mal liegen. Und ich habe jetzt einfach so bestimmte Inseln seit 2-3 Jahren nicht mehr gemäht. Alles liegen lassen, Laub liegen lassen, alles liegen lassen und es ist herrlich. Mhm. Es ist ein kleiner Urwald.
Ja.
Und du merkst sofort Schmetterlinge, Spinnen.
Es summt, es brummt, es ist am Leben.
Total.
Es ist am Leben.
Also der Abschied auch innerlich, der mentale Abschied vom Golfrasen ist nicht leicht, aber
muss auf jeden Fall sein. Diese ganzen Vorstadtgärten, wir haben noch so viel Potenzial, welches hier ist, auch hier gilt, in Berlin ausgenutzt zu werden und insofern rate ich euch allen da draußen, nutzt euer Potenzial, geht
tut nichts
positiv in die neue Woche, genau, und gärtnert einfach mal nicht. Daran werde ich mich auch ganz feste halten und ich freue mich schon total auf Donnerstag auf Bandprobe und auf unser nächstes Podcast-Thema.
Wir hören uns, wir wünschen eine schöne Woche.
Ein Podcast von Funke.